Ja, moin alle zusammen. Umwelt Teil 3, ne? Schmeißt ja schon mal das erste Bild dran. Das hab schon wieder was Gruseliges da gefunden. Das wollte ich mal gleich zu Anfang projizieren. Ja, die Frage in der Themenstellung heute lautet ja, wer rettet die Welt? Und das Erste, worum ich mir so Gedanken gemacht habe, ist, wovon eigentlich? Wer rettet die Welt? Von was soll die Welt gerettet werden? Gut, für einen Evangelisten ist es natürlich das Thema. Ne? Ist so ähnlich wie wenn Lewandowski den Ball auf dem Elfmeterpunkt hat und jemand fragt, wer will schießen?
Oh, ich.
Wer rettet die Welt? Aber die Themenstellung für den November war ja Umwelt. Also kann man nur daraus schließen, dass das eher die Frage ist, wer rettet die Welt von den Umweltschäden, die wir so haben, ne? Ihr Ältesten, ihr wisst, dass ihr dazu einen Biker verpflichtet habt für dieses Thema. Ne? Seid ihr euch im Klaren, was ihr da gemacht habt? Okay, ich versuche mal ein paar Antworten zu finden. Die erste ist vielleicht die, ne? Die Avengers, ne? Die haben ja laut Hollywood mehrmals die Welt gerettet, ne? Oder die Jedi-Ritter, ne? Die retten auch immer gleich das ganze Universum so. Also da bleibt es dann nicht nur bei unserem Planeten, da geht es dann gleich noch weiter. Aber ganz ehrlich, wenn ich wo ist er? Hier in der Mitte ist er, hier den Iron Man, ne, so mit seinem, hier daneben ist er, ne, mit seinem Düsenanzug so rumdüsen sehe, dann wundere ich mich, dass Captain America nicht dauernd husten muss. Also er zieht immer so eine schöne Rauchfahne so hinter sich her, ne? Also passt schon mal nicht. Ja, und dann kommen wir zu den Jedi-Rittern. Ich habe mich letztes Mal gefragt, ne, welche Energiequellen werden eigentlich ausgebeutet, um die Laserschwerter zum Glühen zu bringen? Also, die können es also auch nicht sein. Okay, lassen wir mal die Ironie beiseite und werden wir ein bisschen ernsthafter. Wer rettet die Welt? Und dann, um rauszufinden, wer die Welt rettet, müssen wir gucken, was das eigentliche Problem ist. Man hört es ja überall und man trägt alles Mögliche zusammen. Die Umweltschäden sind aufgelistet, es sind immens. Plastikvermüllung, Umweltschäden. Und man kann es eigentlich auf was ganz Einfaches reduzieren. Und meine Vorredner waren sich darin auch schon einig, das eigentliche Problem der Umwelt ist der Mensch. Das ist so. Ne? Also wenn Gott in 1. Mose 1 ausschließlich Tiere und Pflanzen geschaffen hätte und nichts anderes, hätten wir diese Probleme, die wir da auf dem Bild sehen, überhaupt nicht. Ne? Tiere produzieren kein Plastik. Tiere verursachen keine Ölpest und das Problem sind wir. Man kann es drehen von rechts nach links, von oben nach unten, wie auch immer, das Problem sind wir. Und wir Menschen, wir hatten eigentlich die Verwalterschaft über die Erde und dieser Befehl, die Schöpfung zu bewahren, das ist eigentlich der zweite göttliche Befehl an uns Menschen, aber wir haben es ziemlich eindeutig verdaddelt. Wir sind die Ursache für die Umweltprobleme. Nur, was ist jetzt zu tun? Und die Gesellschaft bietet uns da einiges an, was man als Rettungsversuch bezeichnen kann. Also, wir sehen das Problem, wir haben das Problem. Meine Vorredner sind detailliert darauf eingegangen. Die Frage blieb etwas offen, wer jetzt sich darum kümmert und wie es zu lösen ist. Und hier gibt es einige Rettungsversuche. Und der erste, der begleitet uns seit ein paar Jahrhunderten schon, und zwar ist das der Appell an die eigene Verantwortung. Das ist der erste Lösungsansatz. Wir müssen ein Bewusstsein entwickeln für die Umwelt. Wir müssen an unser Herz appelliert werden, diese nicht zu zerstören. Wir müssen daran denken, es kommen noch ein paar Generationen nach uns und wir können denen die Welt nicht so überlassen, wie wir sie hier vorfinden. Aber das passiert schon immer. Das passiert schon seit Jahrhunderten. Ne? Und gerade im christlichen Bereich, wenn du zum Beispiel auf die Kirchentage gehst oder die Kirchentage verfolgst, da würde ich sagen, sind weit über 75% aller Referate oder Workshops, die haben mit dem Thema Umwelt und die Verantwortung des Menschen zu tun. Ne? Also wir werden immer wieder darauf hingewiesen, aufzupassen, es nicht zu übertreiben, für Nachhaltigkeit zu sorgen. Ne? Und dann gibt es Umweltorganisationen wie Greenpeace oder wie Robin Wood. Es gibt einen Haufen von Liedern, die durchs Radio gehen, du kannst keinen Tag das Radio anmachen, ohne ein Lied zu hören, was irgendwie an unser Umweltbewusstsein appelliert. Ne? So die größten Hits sind zum Beispiel von Michael Jackson, Heal the World, ne? Oder Earth Song. Du hörst es immer und immer wieder. Und mittlerweile drängt es sich ganz massiv in den Fokus, dass man an unsere Verantwortung appelliert. Es wurde schon vorhin gesagt, die Fridays for Future-Bewegung ist unterwegs. Deutscher Vertreter dazu ist die Lisa Neubauer. Das ist quasi die deutsche Stimme von Fridays for Future. Die ist gleichzeitig auch Vorsitzende der Jungen Grünen. Und da kommen dauernd diese Appelle, aufzupassen, für Nachhaltigkeit zu sorgen. Aber dann hat man zufälligerweise oder versehentlicherweise ihren jetzt stillgelegten Instagram-Account gehackt oder offengelegt. Ja, und da hat sie Fotos gepostet von Kanada, von Hongkong, von Marokko, von China, von Indonesien und von Namibia. Und ich glaube, die ist nicht mit dem Tretboot dahin gefahren. Ne? Also, es scheitert immer wieder. Ne? Der Appell ist da, die guten Vorsätze sind da, aber die ganze Sache scheitert immer wieder an der Inkonsequenz des Verursachers. Ganz besonders, wenn Profit im Spiel ist. Ne? Da hört es dann ganz schnell auf. Ne? Wenn es Profit macht, dann wird es produziert, egal ob da nachhaltig etwas passiert mit, ob das schlimmer macht oder nicht. Die ziehen das einfach durch. Ne? Also es bleibt, wie es ist. Es scheitert immer wieder am Menschen. Ne? Wer ist denn schon bis ins Letzte konsequent? Ne? Keiner von uns. Ne? Selbst der Vegetarier füttert seinen Hund mit Fleisch. Ne? Also es scheitert immer wieder. Immer, was man auch versucht, das Gewissen in Bewegung zu bringen, es scheitert immer an der Inkonsequenz oder am Egoismus des Verursachers. Also kommen wir zum nächsten Lösungsansatz. Der klingt zwar radikal, aber glaub mir, das ist nicht nur so ein Lösungsansatz, der von einzelnen Exoten irgendwo auf der Welt postuliert wird und proklamiert wird. Der Mensch muss weg. Ja. Wenn der Mensch der Verursacher der Umweltschäden ist und wenn jahrhundertelange Appelle nicht geholfen haben, das zu ändern, dann muss der Mensch weg. Ne? Ja. So nach dem Motto, treffen sich zwei Planeten, sagt der eine zum anderen, boah, du siehst aber krank aus, was ist mit dir los? Ja, ich habe Homo sapiens. Scheinbar eine unheilbare Krankheit zu sein, Homo sapiens. Ne? Also es ist ganz einfach, wenn die Menschheit sich reduziert, dann reduzieren sich auch die Verursacher. Und die Folge ist, der Umwelt geht es nach und nach besser. Ein Hauptvertreter dieser Zunft ist Kaarlo Linkola, ein Finne. Und er sagt jetzt Folgendes, und er sagt es öffentlich, er sagt es nicht versteckt. Die Welt ist hoffnungslos überbevölkert. Die Menschen sind das Krebsgeschwür der Erde. Und dieses Problem ist nur mit Gewalt zu lösen. Die Erdbevölkerung muss unter allen Umständen auf etwa 10% der jetzigen Anzahl reduziert werden. Es müssen also 90% sterben. Ein weiterer Weltkrieg wäre durchaus eine günstige Gelegenheit für diesen Planeten. Jede Form brutaler Diktatur wäre besser als Demokratie und Freiheit. Die Großstädte der Erde sollten von einer multinationalen Körperschaft wie zum Beispiel der UNO mit nuklearen, bakteriologischen und chemischen Waffen angegriffen werden. Es wäre am besten, wenn möglichst viele Köpfe rollen würden. Nur noch einige Millionen Menschen sollten dann als Farmarbeiter unter der Aufsicht einer umweltbewussten Eliteklasse arbeiten. Sie sollten weder Automobile besitzen noch reisen dürfen. Sie sollten lediglich zu Fuß oder mit Fahrrädern sich in der unmittelbaren Umgebung fortbewegen können. Soweit Kaarlo Linkola. Wow. Da musst du erstmal tief schlucken. Ne? Aber das Problem ist, diese Einzeltäter, diese Spinner, haben Einfluss. Da gibt es zum Beispiel den biowissenschaftlichen Berater von Obama, der schon seit langem eine Weltregierung fordert. Der spricht davon, dass Schluss gemacht wird mit der Menschheit. Ne? Genauso wie der Kaarlo Linkola. Der Kaarlo Linkola, der lebt zurzeit umweltbewusst an einem See in Finnland. Er bezieht eine Staatspension, er hat sein Studium abgebrochen. Und er wird mit Preisen geehrt und er wird von Umweltkonferenzen als Referent eingeladen. Und dieser biowissenschaftliche Berater von Obama, von der Regierung Obama, also der Ex-Präsident von USA, Amerika, der sagt, das Problem unserer Gesellschaft ist der Mensch und das zweite Problem sind die Regierungen mit diesen unterschiedlichen Staatsformen. Bis da endlich mal was greift, es dauert einfach zu lange. Bis die Demokratie unsere Leute an die Position der Macht gebracht hat, dauert zu lange. Und dann wird ein Klima nach dem Klimagipfel nach dem anderen eingesetzt. Erstmal kommen die nur alle 5 Jahre. Und wegen der vielen Bürokratie werden die Beschlüsse, die dort gefasst werden, einfach nicht umgesetzt. Und er schlussfolgert folgendermaßen, er sagt, eine Weltregierung ist vonnöten, so Huldren, welche Zwangsabtreibungen und Zwangssterilisationen durchführen sollte. Außerdem sollten Trinkwasserzusätze die Fortpflanzungsrate der Bevölkerung reduzieren, sodass das Problem zu viel Mensch nach und nach gelöst wird. Der Mensch muss weg. Boah, ich dachte erst, es hat mich, genau wie euch, ne, bei meinen Recherchen, hat mich völlig überrollt. Ne? Kann man so einen radikalen Ansatz machen oder so einen radikalen Ansatz haben? Aber der gute Mann, ne, der sitzt nicht irgendwo versteckt auf einer Maisfarm in Iowa. Er war jahrelang der wissenschaftliche Berater von Obama bis in die höchsten Kreise. Also man muss wahrscheinlich an dieser Stelle erstmal tief durchatmen. Und man könnte sich damit, ja, damit trösten, ja, das sind Einzelne, das sind Fanatiker, aber das sind Leute, die haben einen Doktortitel, die haben Professorentitel. Und ihr wisst ja, wie die wissenschaftsgläubige Gesellschaft mit Doktoren und Professoren umgeht. Das sind die Päpste der Gesellschaft. Ne? Ja gut, wir würden sie vielleicht als Exoten zählen, aber das Problem ist, die Leute haben eine unglaubliche Akzeptanz und das soll jetzt durch ein Denkmal bewiesen werden, was man in den Vereinigten Staaten aufgestellt hat. Das sind die sogenannten Georgia Guidestones. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Bisher könnte man ja jetzt sagen, okay, es ist erschreckend, wir haben ja nicht Unrecht, der Mensch ist schuld, aber es so radikal zu fordern, es so radikal anzukündigen, mögen sie Professoren oder Doktoren sein, das sind irgendwelche Einzeltäter. Ne? Weitermachen, gucken, ne? Weiter appellieren und dann ist gut. Aber diese Leute haben mittlerweile diese Steine hier aufgestellt. Das sind die Georgia Guidestones. Naja, was ist das jetzt? Diese Georgia Guidestones stehen 145 Kilometer in dem Bundesstaat Georgia, 145 Kilometer westlich von Atlanta. Die sind 5,88 Meter hoch und sie haben 8 Tafeln. Die Rückseiten kann man nicht sehen. Ne? Das sind jeweils 4 an jeder Seite und Vorder- und Rückseite sind beschrieben in den 8 Weltsprachen. Also Englisch, Spanisch, Russisch, dann haben sie Sanskrit mit drin, Swahili mit drin. Und auf diesen Tafeln stehen die, jetzt halte ich fest, die sogenannten 10 Gebote der Vernunft. Erstmal hellhörig, wieso gerade ausgerechnet 10? Wieso gerade auf Stein? Ich komme gleich noch zu. Und wenn man sich diese 10 Gebote durchliest, die da in Georgia seit 1980 stehen, also seit fast jetzt 30 Jahren, ne? Oder über fast 40 Jahren, die da stehen, dann denkt man erstmal so, ja, die Hälfte davon ist durchaus nachvollziehbar. Ne? Das sind so vernünftige Sachen, wieder diese üblichen Appelle an das Umweltbewusstsein. Aber schon Gebot Nummer 1 steigt wie folgt ein. Halte die Menschheit unterhalb einer Zahl von 500 Millionen und zwar in beständigem Gleichgewicht mit der Natur. Jetzt hat es nicht irgendwo irgendjemand mal nur gesagt oder es wird irgendwo auf einem Schriftstück publiziert. Es steht seit 40 Jahren hier in Stein gemeißelt und wird eingefordert. Und das Denkmal steht in Georgia. Es sagt, 93,3% der aktuellen Weltbevölkerung muss erstmal weggeschafft werden. Es steht da einfach so. Ja? Es sind Tafeln. Und jetzt hat man diesen Umkehrschluss, jetzt hat man diese Verbindung. Hier wird eine neue Religion praktiziert, weil Mose kam vom Berg Gottes herunter mit Tafeln, Steintafeln, auch das sind Steintafeln. Die sind aber mal 5,88 Meter hoch, ne? Und die sind beschrieben worden, genauso wie bei Mose. Und genauso wie Mose vom Berg Gottes herunterstieg, um dem Volk Israel die Gebote des allmächtigen Gottes zu präsentieren, so gelten die Georgia Guidestones als Gegenstück einer neuen Religion, einer neuen Umweltreligion, die weit über ein bloßes Umweltbewusstsein und weit über den Appell an die Vernunft hinausgehen. Jetzt habe ich mich wie folgt gefragt. Ich weiß nicht, ob es in Amerika auch so ist. Es wird ähnlich sein. Ne? Ich kann ja nicht irgendwo hinkommen und ein Denkmal aufstellen. Besonders nicht in dieser Größenordnung. Ich muss ja erstmal eine Behörde haben und muss mein Vorhaben dokumentieren. Was haben sie vor? Ja, ich möchte irgendwo, sagen wir mal, zwischen Bielefeld und Detmold ein Denkmal aufstellen. Das ist 5,88 Meter groß, hat 8 Steintafeln. Dafür brauche ich eine Genehmigung. Und wenn ich die Genehmigung haben will, wird geprüft, ja, was soll das für ein Denkmal sein? Was soll da drauf? Und dann habe ich diesen ersten Satz da drauf. Ne? Und der Hammer ist jetzt, das Aufstellen dieses Denkmals ist von irgendeiner Behörde in den Vereinigten Staaten genehmigt worden. Und jetzt steht es da 40 Jahre. Was steckt dahinter? Der nächste Lösungsansatz steckt dahinter. Und zwar ist das eine neue Religion, die kann man auch beschreiben mit dem Begriff Ökofanatismus. Also nicht nur Bewusstsein, sondern ein massives Zentrieren dieser Thematik in das Bewusstsein der Menschen. Alles andere ist unwichtig. Das ist das Entscheidende. Und dieser Ökofanatismus, der greift auf eine uralte Religion, indianische Art, Maya-Art, die Begrifflichkeiten wechseln hier letztendlich, je nach Sprache. Sie greift auf die Mutter Erde zurück, auch besser bekannt als Mutter Gaia oder Terra Mater. Und nach der Vorstellung dieser Fanatisten ist es so, dass die Erde ein beseeltes Wesen ist. Es ist nicht einfach nur ein Himmelskörper, sondern ein beseeltes Wesen, welches unter den Umwelteinflüssen, die wir jetzt auf der Erde hier vorfinden, leidet. Und die Anhänger dieser Religion behaupten, eines Tages wird sich die Erde rächen. Die Erde wird Rache nehmen an dem, was wir ihr antun. Ne? Das werden eine Reihe von kleineren Umweltkatastrophen sein, die dann in einer großen Umweltkatastrophe ihren Gipfel finden werden. Die sogenannte Selbstreinigung der Erde. Und man hatte damals schon ein Datum dafür, das ist verstrichen, das ist 7 Jahre her. Man sprach vom 21.12.2012. Das wäre dann der Punkt, wo die Erde sich selbst reinigt. Also man erhebt die Erde zu Gott. Und Götter werden ja nun mal zornig und das, was wir ihr antut, das beschwört ihren Zorn herauf. Und wie in allen Religionen, was macht man jetzt? Man muss ihren Zorn besänftigen, indem man andere Anbetungsformen kreiert, spirituelle Tänze, eine spirituelle Erdverbundenheit, Einswerden mit der Natur. Und Hollywood greift diese Thematik immer mehr und mehr auf. Der Film Avatar zum Beispiel hat das mit veränderlichen Begrifflichkeiten bereits dokumentiert. Und dann kommt man in dieser Art und Weise ihrer Rache entgegen, tritt schon mal in Vorleistung, weil alle Religionen haben ja versagt, auch die Kirche hat versagt, also muss eine neue Religion auf dem Markt und das muss weltweit publiziert werden. Entweder muss eine neue Religion auf dem Markt oder die Thesen dieser Religion werden zum dominanten Thema in den bestehenden Religionen. Und das zweite läuft jetzt, das zweite Programm läuft jetzt. Ne? Das Umweltbewusstsein, so wichtig das auch ist, ich komme gleich nochmal drauf zu sprechen, versucht, unsere Religionen zu dominieren. Und jetzt ist eins passiert, ich glaube, dass der Teufel sich sehr darüber freut, weil er hat etwas Gutes an die Stelle des Besten gesetzt. Und Richard Haferkamp hat mal gesagt, der größte Feind des Besten ist das Gute, weil es ist ja gut. Ne? Wenn man sich um die Umwelt kümmert. Es ist ja gut, wenn man ein Umweltbewusstsein entwickelt. Es ist ja gut, wenn man mal hinschaut, was machen wir falsch und wie können wir es ändern. Aber dadurch wird das Beste an die Seite gepackt, ne? Nämlich die Erlösung der Menschheit. Christus mit seinem Programm als Retter, als Erlöser, als der, der uns von unserer Schuld befreit, als der uns in den himmlischen Zustand versetzt. Das eine wird durch das andere ersetzt, das Beste wird durch das Gute ersetzt. Und so hast du heutzutage viele, viele Pastoren in den Kirchen, die mit aller Leidenschaft und mit ernstzunehmender Empathie diese Sache nach vorne bringen. Auf der anderen Seite leben sie vielleicht sogar einen Ehebruch und regeln die wichtigen Sachen nicht, weil etwas anderes an deren Stelle getreten ist. Und das ist das Programm, was läuft. Ja, was habe ich jetzt angestellt, ne? Wie schürt man das Misstrauen gegenüber einer Gruppe, einer Partei oder einer Lobby, die eigentlich viele gute Absichten vertritt? Nämlich Unbewusstsein, Umweltbewusstsein. Wie schürt man das Misstrauen dagegen? Indem man einfach mal die Aussprüche oder die Forderungen der extremsten Fanatiker in ihren Reihen offenlegt und dann eine generelle Ablehnung gegenüber allem bewirkt, was gut ist und was aus ihrer Richtung kommt. In unserem Kontext heißt das, eigentlich ist der Kampf für die saubere Umwelt ja gerechtfertigt. Aber wenn ich das jetzt höre mit den Guidestones und mit den Öko-Fanatikern, dann ziehe ich mich lieber in mein kleines Freikirchlein zurück und lerne einen Psalm auswendig. Na toll. Es bleibt aber das Problem bestehen. Der Mensch ist, so wie er ist, derjenige, der über die Umwelt entscheidet und alle Appelle haben bisher nicht gegriffen und werden nicht greifen, weil da steht Ego drinne, da steht Macht drinne, da steht Profit drinne. Schlussendlich hat die Erde nur eine einzige Hoffnung. Das ist meine Schlussfolgerung am Ende. Das ist der Retter. Das ist der Retter. Wir werden es nicht hinkriegen. Wir können an einigen Punkten einiges verändern, aber wir werden es nicht hinkriegen. Und der Retter wird kommen. Und wenn er kommt, dann bringt er etwas viel Stärkeres mit, als den bloßen Willen zur Veränderung. Denn er kommt erstmal in unser Leben. Er kommt erstmal in unser Leben. Jesus, der Retter, kommt in unser Leben und er sagt, ich gebe euch etwas Neues. Und damit könnt ihr anfangen. Und damit könnt ihr euch um alles kümmern, was ansteht. Das heißt in Hesekiel 36, Vers 26, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und will euch ein fleischernes, ein fühlendes Herz geben. Und dieses fühlende Herz ist darauf programmiert, freiwillig. Ich habe die Programmierung zugelassen. Ich habe den Heiligen Geist downgeloadet in mein Herz. Ja? Und dieses Herz ist darauf aus, das zu ehren, was ihn ehrt. Das Herz, was von Christus verändert ist, wird das ehren, was ihn ehrt. Das ist ja auch der Grund, warum du heute hier bist. Das ist der Grund, warum der Christ in den Gottesdienst geht. Weil dort Gott geehrt wird. Ich unterstütze das, was meinen Gott ehrt. So, und jetzt ist der Gottesdienst zu Ende, 12.45 Uhr. Und dann war es das, okay? Ja? Der terminorientierte Lobpreis ist sonntags um 12.45 Uhr beendet. Falsch. Denn wenn du nach Hause gehst, schau mal genau hin. Setz dich auf eine Parkbank, schließ deine Augen, öffne die Ohren und du hörst, denn der Lobpreis geht weiter. Psalm 148. Lobet dem Herrn auf Erden, ihr großen Fische und alle Tiefen des Meeres. Feuer, Hagel, Schnee, Nebel und Sturmwinde, die sein Wort ausrichten. Ihr Berge und alle Hügel, ihr Fruchtbäume und alle Zedern, ihr Tiere und alles Vieh, Gewürm und Vögel, lobet den Herrn. Das heißt, wenn die Band ihre Gitarren abgestellt hat, wenn das Lobpreisteam Feierabend hat, wenn die PA abgeschaltet ist, dann macht die Schöpfung einfach weiter. Ja? Ohne Verstärker. Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken mit Jauchzen. Jetzt kommt der Satz, ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, was das wohl bedeutet. Und alle Bäume auf dem Felde werden in die Hände klatschen. Ich sehe jetzt, welche Bilder bei euch ablaufen. Aber es ist doch mega stark. Ja? Und Franz von Assisi, ein großer Heiliger aus der römisch-katholischen Kirche, hat genau das begriffen. Der hat Berge, Hügel, Tiere, Fische, seine Brüder und seine Schwestern genannt. Hat sie mit einbezogen, hat ein Loblied drauf gesungen. Weil sein Herz genau das ehrt, was ihn ehrt. Und das ist die Antwort. Ja? Die Schöpfung ehrt ihn. Wie die Schöpfung ihn ehrt, das entzieht sich unserer Vernunft. Aber das ist genau das, was der Text hier beschreibt. Und wenn die Schöpfung Gott ehrt, dann bin ich dazu aufgefordert, das zu ehren, was ihn ehrt, nämlich auch die Schöpfung. Und hier ist der Umkehrschluss. Also mein Ansatz ist also der, dass jener Christus in uns viel mehr bewegen kann als der bloße Appell an unsere Vernunft. Nur wir müssen das Problem sehen. Wir müssen das Problem mit seinen Augen sehen und dann müssen wir unseren Veränderungswillen mit der Stärke des Heiligen Geistes in uns koppeln. Und dann sehen wir das. Was kommt dann am Ende dabei raus? Jesus kommt und er kommt in unsere Welt. Doch bevor ich dabei bin, möchte ich erstmal so ein paar Sachen noch erklären. Wie ist es denn so? Wenn ich also das Offensichtliche sehe, darf ich dann kein Auto mehr fahren wegen dem CO2-Ausstoß? Das ist die Frage, die sich stellt. Ne? Auf der anderen Seite gibt es Vulkane, die wahrscheinlich mehr CO2 ausstoßen als sämtliche Auspuffrohre auf unseren Straßen der Erde. Ihr seht, es gibt immer eine Expertise und eine Gegenexpertise. Was ist wahr? Und andere fragen sich, ist der CO2-Ausstoß der Autos überhaupt relevant für den Klimawandel? Bewirkt das wirklich etwas? Da gibt es Expertisen und Gegenexpertisen. Manche steigen dann aufs Elektroauto um. Ne? Da habe ich jetzt erst eine Expertise gelesen, dass das Elektroauto, während du fährst, zwar viel sauberer ist, ja, aber die Produktion eines Elektroautos verschluckt so viel Ressourcen und so verschleudert so viel umweltschädliche Sachen in die Umwelt rein, dass du wahrscheinlich 150.000 Kilometer mit dem Diesel fahren kannst. Also, es gibt immer wieder Thesen und Gegenthesen, Expertisen und Gegenexpertisen. Und die Frage ist, wer blickt am Ende da noch durch? Was aber klar ist, wir dürfen das Öffentliche nicht mehr übersehen. Und das fängt mit so kleinen Sachen an. Victor hat es vorhin gesagt, Plastik in den Ozean schmeißen, auf die Verschmutzung achten, Müll, Gifte, McDonald's-Tüten. Manche verzichten sogar in der Weihnachtszeit auf den Weihnachtsbaum wegen der Abholzung. Ja, auch mal ein Ansatz. Ja? Manche beschneiden die Macht der Supermärkte. Die sagen, ich gehe nicht mehr im Supermarkt einkaufen, weil da läuft das ganze Unfair Trading. Ne? Ich hole mein Fleisch nur noch beim Bauern und kaufe nur noch da ein. Egal, wie man es dreht, so ganz zufriedenstellend ist das alles nicht. Ja? Aber eins ist klar, der Retter kommt in unser Leben, er gibt uns ein Herz, was das ehrt, was ihn ehrt, und in Verbindung mit dem Heiligen Geist können wir es lösen. Und dann das Letzte, er kommt auch in unsere Welt. Das veränderte menschliche Herz ist der erste Schritt zur Besserung. Aber ob wir damit die Erde letztendlich retten können, ich glaube es nicht. Aber der Tag wird kommen, da wird eine runderneute und völlig neue Erde in unserem Kosmos schweben. Jesaja 6, Vers 11, das wurde von Peter Klassen letztes Mal schon zitiert. Ich möchte es trotzdem nochmal sagen, weil es so wunderschön ist. Das wird kommen, das ist keine Fantasterei. Das wird eintreffen. Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen. Ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bärin werden zusammenweiden, ihre Jungen beieinander liegen. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter und es wird nichts passieren. Jesus kommt und er wird die Erde retten, er wird die Umwelt retten und er wird die Hoffnung sein für unseren Planeten. Und wenn er kommt, dann rettet er. Völlig durchgreifend und er wird nichts auslassen. Es wird total und es wird universal sein, bis in jeden Winkel. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Er wird alles neu machen, genau wie unser Herz. Und Römer 8 bringt es dann zum Abschluss. Die Schöpfung ist unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in den Wehen liegt. Darauf warten wir. Sollen wir dann jetzt einfach wegschauen? Ich denke, das ist klar geworden. Wenn es einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt, okay, dann ist das ja nicht unser Thema. Es ist unser Thema. Auch wenn wir sagen, Jesus wird unsere Seelen einst holen und woanders hinbringen, es ist unser Thema. Jesus kommt wieder und wir warten auf den Tag X. Doch wie lange wird es noch dauern? 3 Wochen? 15 Jahre? Und vorher sehen wir zu, wie die Fische verrecken? Das kann es nicht sein. Ich denke, das haben wir verstanden. Ich möchte noch einmal diesen Appell wiederholen, einfach, dass wir das in Verbindung bringen mit Jesus, der unser Herz dafür sensibel macht, auf das zu achten, was er uns gegeben hat. Und diesmal möchte ich nicht mit einem Bibelvers schließen, sondern mit einem alten, aber sehr guten Spruch von den Ökos. Jetzt nicht das Weihnachtsgedicht von den Ökos, das kennt er, ne? Von draußen vom Walde komme ich her und muss euch sagen, da wächst bald nichts mehr. Das meine ich nicht. Ich schließe mit einem guten Spruch, der es wirklich trifft, wie unser Beitrag aussehen kann. Viele kleine Leute in vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern. Und jetzt frage ich, wo ist der Bottich für die Flaschendeckel? Macht's gut, Gott segne euch. Amen.